BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Jochen Wopser. Seien Sie herzlich gegrüßt. Ja, und jetzt gibt's ein Wiederhören mit der Stimme Mainfrankens. Diesen Beinamen hat sich Eberhard Schellenberger erworben im Lauf seiner Karriere als Journalist. Mehr als 40 Jahre hat er als Reporter und Moderator des Bayerischen Rundfunks der Region eine und seine Stimme gegeben. Viele Jahre davon als Leiter des Studios in Würzburg. Vor 2 Jahren hat er dann Ade gesagt zum BR und sich in den Ruhestand verabschiedet, oder sagen wir mal besser, in den Unruhestand, denn er ist außerordentlich aktiv als Journalist und Autor mit einem eigenen Podcast namens Box und Beutel zum Beispiel. Und ganz aktuell ist ein Buch von ihm rausgekommen, Deckname Antenne heißt es, als Journalist im Visier der Stasi. Und darin arbeitet Eberhard Schellenberger sein Lebensthema auf, die deutsch-deutsche Teilung und die Überwindung dieser Teilung. Und er tut das mit vielen persönlichen Anekdoten, aber auch mit Zitaten aus den Stasi-Akten, die DDR-Spitzel über ihn angelegt hatten. Denn ganz offenbar wurde der Westjournalist Eberhard Schellenberger vom DDR-Regime als Staatsfeind angesehen. Eine spannende persönliche Lebensgeschichte ist es, zugleich ein Stück Zeitgeschichte. Und die tauchen wir ein in den nächsten 2 Stunden bei Habe die Ehre, live aus Würzburg heute. Und das ist heute eine Premiere für mich, denn zum ersten Mal in den gut 3 Jahren, in denen ich hier mitmachen darf bei der Sendung, bei unserem Vormittagsratsch, lade ich einen Gesprächspartner zum zweiten Mal ein. Gründe dafür gibt es genug, das werden Sie hören in unseren 2 Radiostunden mit dem Journalisten und Autor Eberhard Schellenberger. Eberhard, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo Jochen, danke für die Einladung.
Es war vor ziemlich genau 2 Jahren, am 16. September 2020, da waren wir zusammen genau hier im Sendestudio am Würzburger Hauptbahnhof, live am Mikrofon, 2 Stunden Habe die Ehre, damals ganz im Zeichen deines Abschieds vom BR. Es war schon ein bisschen ungewohnt, da warst du zum ersten Mal sozusagen Gast in dem Studio, in dem du selbst über Jahrzehnte hinweg moderiert hast. Wie fühlt sich das jetzt gerade für dich an, hier zu sein, 2 Jahre nach dem Abschied?
Also ein bisschen ist es schon wie Heimkommen und der Mensch ist ja irgendwie komisch konstruiert. Ich bin die Woche schon mal da gewesen, bin den Aufzug hochgefahren und habe dann den Schlüsselbund aus der Tasche geholt. Ich habe dann irgendwie meinen Studioschlüssel gesucht, ja. Und er war da natürlich nicht mehr. Nee, das ist, sind hier einfach gute Freundinnen und Freunde, super Kolleginnen und Kollegen und sowas bleibt ja immer.
Ja, es war gerade auch vor der Sendung wunderbar hier auf den Gängen. Ne? Großes Hallo und ja. Stell dich ein und Wiedersehen. Sind ja zum Glück wieder ein paar Leute da hier im Studio nach der Corona-Phase. Du warst ja für ganz viele Hörerinnen und Hörer da draußen ein Lebensbegleiter in all den Jahrzehnten. Wie oft bist du denn in der ersten Zeit nach deinem Abschied vom BR angesprochen worden, auf der Straße, beim Bäcker?
Ja, bis heute immer noch, ja. Na, Schellebecher, wie ist denn so mit der Rente? Ja, und ja, also man ist ja hier in Würzburg, ich sage immer, Dorf mit Straßenbahn, man kennt sich. Und auch im Land draußen ist doch erstaunlich. Wir haben ja auch viele Veranstaltungen draußen gemacht, wo die Menschen auch uns Radioleute kennengelernt haben. Also man weiß schon manchmal, wie ich aussehe. Und dann wird man doch angesprochen, ja, aber es ist, ich bin wieder zurück, ganz normal und das Volk.
Was kam da so für Reaktionen? Waren da auch welche dabei, die dich gefreut haben?
Ja, klar. Also viele haben sich schon bedankt, gerade auch, dass ich der Begleiter war. Viele sagen, ich bin mit ihnen aufgewachsen, mit ihrer Stimme. Und es ist ja so, dass ich hier gegangen bin, weil ich einfach gesagt habe, 42 Jahre genügen. Und es war auch die richtige Zäsur, glaube ich. Es war Corona. Das erste halbe Jahr habe ich hier mitgemanagt. Und gerade so einen Rundfunkladen, Fernsehladen zu leiten während so einer Pandemie, wo man nicht wusste, wie wird es da weitergehen? Was ist das für ein Virus? Am Anfang hatten wir ja noch weniger Ahnung als heute. Und es war richtig, dass ich da gesagt habe, ich gebe das jetzt einfach in jüngere Hände und ich gucke zufrieden und dankbar auf das zurück, was war.
Dein journalistisches Credo beim BR war ja die Formulierung in kritischer Liebe zur Heimat. Da steckt ja diese Liebe drin, logischerweise, aber auch dieser Aspekt des Kritischen, den Finger in die Wunden legen, der bedingt ja, dass man sich nicht nur Freunde macht im Laufe von so einer journalistischen Karriere. Gab es da in den vergangenen 2 Jahren seit deinem Abschied vom BR vielleicht auch mal wieder Begegnungen mit Leuten, denen du als BR-Journalist auf die Füße tappen musstest?
Ja, die gab es schon. Also einer hat schon gemacht, sie waren schon so ein Hund, ja, so auf gut Fränkisch. Aber ich war jetzt ja kein Journalist, der den Leuten nur um der Kritik willen irgendwie an den Karren fuhr. Aber wir haben ja auch eine Wächterfunktion und die habe ich schon wahrgenommen. Und wenn ein Missstand war, und das musste natürlich immer auch auf Fakten fußen, dann habe ich das schon benannt und auch schon hier Kommentare gemacht, die sich gewaschen hatten, zu denen ich auch heute noch stehe. Und aber im Allgemeinen freundliche Begegnungen, ja.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man umgeht mit so einem Abschied vom aktiven Berufsleben, gerade wenn man in leitender Position war wie du. 24 Jahre Chef hier im Würzburger BR-Studio, insgesamt 42 beim BR. Hattest du irgendwie eine Art Strategie entwickelt, wie du umgehst mit diesem Wechsel, oder hast du es einfach mal auf dich zukommen lassen?
Also die Entscheidung, dass ich gehen möchte, habe ich schon 2 Jahre vorher gefällt und konnte mich schon ein bisschen geistig darauf vorbereiten. Und sagen wir mal, dieser Leitungsjob, den vermisse ich nicht unbedingt. Ich habe es gern gemacht. Ich hatte hier eine super Truppe. Ich habe auch gut zusammengearbeitet mit Nürnberg und München. Aber diese ganze Pfarrerei, diese Sitzungen, es gibt natürlich auch unschöne Situationen. Du bekommst Briefe, die du beantworten musst. Das war all das, was ich gemacht habe. Das war mein Job. Aber das vermisse ich jetzt nicht. Was ich vermisse, ist tatsächlich manchmal hier diese Arbeit am Mikrofon. Mhm. Ich bin ein Mensch, der sehr gern moderiert hat, und ich habe immer gesagt, das könnte ich bis 100 machen, wenn der Herrgott mir das erlaubt. Aber das geht natürlich nicht. Man kann nicht seinen Leitungsjob abgeben und dann praktisch nur noch moderieren. Das ging einfach in meiner Position nicht und auch da eine Zäsur. Aber da habe ich mir natürlich Ausweichmöglichkeiten geschaffen.
Ja, und über die wird man ja noch sprechen in den 2 Stunden. Da hast du ja einen, also Unruhestand habe ich es genannt. Und das trifft, glaube ich, auch zu.
Ja, ich sage immer, ich sage es ja auch Unruhestand. Aber was soll ich denn sonst machen, wenn ich Ruhestand habe? Soll ich zu Hause sitzen? Ja. Soll ich stundenlang in den Garten gucken? Es gibt ja auch Menschen, die in Löcher fallen. Ja. Das bin ich zum Glück nicht. Ja. Und man muss halt so ein Mittelding finden zwischen Zeit genießen, aber auch noch was richtig dich tun.
Ja, und diese Räume, die sich auftun da, wenn die ganzen Termine, die du angesprochen hast, wegfallen, das sind ja einerseits Freiräume, aber es kann auch eine Leere sein, ne?
Das ist richtig, ja. Also ich hatte auch vor jetzt mittlerweile 12 Jahren so einen Schlag von Bug. Da habe ich mich einfach völlig überarbeitet. Da musste ich eine Auszeit nehmen, ja. Und da habe ich auch meine Konsequenzen gezogen daraus, weil da habe ich wirklich rund um die Uhr funktionieren wollen. Und das funktioniert einfach nicht. Da vergisst man dann auch die Familie. Und nur noch für den Job. Journalismus ist eine Sucht, ja, wenn man da richtig drin eintaucht in diesen Job. Und da habe ich auch teilweise wahrscheinlich geglaubt, ich sei unverzichtbar, und das ist mir auf keinen Fall. Und ich habe aber diesen Schuss vor den Bug ernst genommen, und ich glaube, das war auch heilsam.
Als die Leute draußen das dann mitbekommen haben, der Schellenberger ist nicht mehr beim BR, gab es da eigentlich viele Anfragen von Leuten oder von Institutionen, die gesagt haben, Mensch, den verpflichten wir jetzt mal, den lassen wir die Podiumsdiskussion XY moderieren, die wollen wir uns irgendwie krallen.
Also es gab viele Anfragen, ob ich nicht da bei dem Förderverein mitmachen möchte oder da. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich gern singe. Da hatte ich das Angebot von 4 Chören. Mhm. Und ich habe schon gesagt, ich mache jetzt erst einmal ein halbes Jahr gar nichts. Das habe ich auch gemacht. Und dann suche ich mir raus, was mir Spaß macht. Das ist ja der große Unterschied. Im Beruf musst du alles machen, was einfach zu deinen Pflichten gehört. Und aber mir war klar, ich mache nicht so viel wie vorher. Und ich muss aber jetzt auch merken, ab und zu muss ich jetzt schon mal bremsen. Wir werden ja da meinen Podcast, dann mein Buch und so weiter. Aber jetzt kann man es ja so projektmäßig machen, dass das Ganze auch sein Ende hat.
Verfolgst du eigentlich noch intensiv die Berichterstattung zum Beispiel im Bayerischen Rundfunk?
Natürlich, klar. Also bei mir läuft viel Bayern 2, mhm. aber ich schalte auch quer, ja. Und der BR ist mein Sender. Also das hat einfach damit zu tun, dass ich einfach finde, dass wir super aufgestellt sind. Und ich sage bewusst wir mit einem Angebot für jeden. Das ist auch unsere Aufgabe. Und bei mir und bei uns zu Hause läuft wirklich ein ganzen Tagesradio.
Bist du sowas wie ein normaler Nutzer geworden? Oder juckt es schon manchmal in den Fingern, die eine Formulierung hätte man anders machen können? Oder da hat er den Ortsteil verwechselt und rufst mal an oder schreibst
ja,
eine Mail?
Ja, manchmal ist schon verrückt. Manchmal sage ich, schlechte Blende oder so. Mhm. Ja, oder das war eine super Blende, da gucke ich mal. Meine Frau manchmal ganz ungläubig an.
Was meint er jetzt?
Ja, das weiß ich schon, aber dass ich jetzt noch auf sowas achte. Ja. Oder ja, neulich war mal irgendein kurzer Ausfall am Mikrofon beim Kollegen, und da hält man schon inne und bangt mit, ja, weil man genau weiß, was da jetzt abgeht. Sowas kannst du nicht abschütteln.
Wenn man jetzt für neu oder angehende Ruheständler eine Empfehlung formulieren müsste, wie kann so ein guter Übergang funktionieren, auf den Punkt gebracht? Wie würde dein Tipp lauten?
Also ich glaube, das muss jeder für sich selber finden, aber man sollte sich schon ein paar Sachen vornehmen. Also einfach so reinstolpern, das ist, glaube ich, schwierig. Das machen auch viele, vor allem die wirklich voll im Beruf sind und plötzlich ist gar nichts. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Also ich glaube, man muss sich schon ein bisschen vorbereiten. Der BR hat ja sogar auch Seminare für Ruheständler, die habe ich aber irgendwie nie besuchen können. Aber ich glaube, ich habe es für mich richtig gemacht.
Der Autor und Journalist Eberhard Schellenberger ist heute mein Gesprächspartner. Bis vor 2 Jahren war er noch mein Chef als Leiter des BR-Studios Mainfranken. Genau, von da senden wir gerade live aus Würzburg. Dann Eberhard, vor 2 Jahren dein Abschied vom BR, aber letztlich ja kein Abschied vom Mikro. Auch nicht von Begegnungen mit Menschen aus der Region, die was zu erzählen haben, denn du hast einen Podcast gestartet. Also Gesprächsformat letztlich, so wie die Sendung hier. Box und Beutel heißt der Podcast. Wer hat sich den Namen ausgedacht? Ist hübsch.
Die Mainfranken GmbH, also das ist ein Zusammenschluss von Städten und Landkreisen in Unterfranken. Die Handwerkskammer ist dabei, die IHK, die Hochschulen. Es geht darum, dass diese Region Mainfranken zwischen den Metropolregionen Nürnberg und Rhein-Main nicht untergeht. Darum gibt es eben diese Mainfranken GmbH, die einfach sagt, was das hier für ein toller Landstrich ist. Und die Geschäftsführerin, die Asa Pettersen, hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einmal im Monat mit Menschen aus und über Mainfranken zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Und dann haben wir angefangen und gerade schnipsel ich an der 14. Folge. Jeden Monat, immer zum ersten eines Monats, kommt dieser Podcast.
Also das war dann eine dieser Anfragen, wo du gesagt hast, das reizt mich.
Genau, also das war jetzt, ich treffe noch Leute, ich kenne eine Menge Leute aus meiner über 40-jährigen Tätigkeit beim BR. Und Podcast heißt ja, ich kann eigentlich so lange reden, wie das Gespräch gut ist. Also es sind eben nicht nur diese 3, 4 oder 5 Minuten, je nach Format. Und ja, es macht mir einen Riesenspaß.
Was für Menschen stehen da im Fokus? 14 Folgen, die 14. kommt jetzt im Oktober.
Also es ist ganz bunt gemischt. Ich habe mit einer Bank angefangen und zwar mit Erwin Belzig. Also ich habe mich mit Frank Markus Barwasser hier getroffen im Botanischen Garten, den er sehr schätzt. Und dann haben wir da geplaudert über ihn. Und dann ging es zum Beispiel weiter mit Ilonka Scheuring. Das ist eine junge Winzerin hier aus Marokko. Also so heißt bei uns Margit Zöchheim hier über den Main über. Oder dann habe ich mich mit Leonie Beck getroffen, die bei den Olympischen Spielen im Freiwasserschwimmen sehr gut war und auch jetzt Europameisterin wurde.
Hat sie eine Medaille eingesackt.
Genau. Ne? Ich habe dann ein Spezial gemacht zur Faschingszeit an Weihnachten. Da bin ich hier quer durch Mainfranken gereist. Ich habe Jugendforscht. Leute getroffen, also junge Leute auch. Wir haben berichtet über eine Frau, die alte Samensorten bewahren will, damit sie nicht verschwinden. Und so geht's rund. Und jetzt gerade schnipsel ich, wenn ich jetzt dann wieder heimfahre, mache ich das Ding fertig. Thema inklusiv in Mainfranken, also Menschen mit einer Behinderung, die ganz normal im ersten Arbeitsmarkt sind. Da war ich jetzt wunderbar letzte Woche bei Rhön Café. Das ist eine Rösterei im Kloster Maria Bildhausen, wo Rainer Bühner, ein super Typ, mit 6 Menschen, die ein Handicap haben, Kaffee röstet. Und das war so herrlich und alles auf Augenhöhe. Ja. Und das hat riesen Spaß gemacht und da kann man halt dann 20 Minuten mit denen reden.
Und der Rainer Bühner ist, glaube ich, schon einer, der brennt, ne? Für sein
Ding. Ja, total,
Für sein Ding.
Ja, oder gestern war ich hier an der bayerisch-baden-württembergischen Landesgrenze bei einer Stahlfirma, die auch einen jungen Mann beschäftigt, der ein Handicap hat, ja, und der da drin geliebt wird ohne Ende. Ja, der ist ein paar Monate erst dort, aber voll angekommen. Und ja, mir ist ganz wichtig, mit Leuten wirklich vor Ort zu plaudern, Atmosphäre rüberkommen zu
lassen. Also es findet nicht in dem Studio statt wie hier, sondern du gehst zu den Leuten vor Ort auch in ihrer gewohnten Umgebung oder die für sie typisch ist und dann zeichnest du das vor Ort auf.
Genau, dann zeichne ich das vor Ort auf und schnipsel das daheim an meinem Computer zusammen und dann bekommt es die Mainfranken GmbH und dann ist es immer zum ersten eines Monats zu hören, also in den üblichen Podcast-Bereichen, Spotify, Apple, Google Podcasts, kann man einfach dort suchen, kann man abonnieren. Spotify gibt es auch einen Bereich, der nichts kostet, also einfach mal reingehen. Box und Beutel, und zwar Box mit X,
mit
das
X,
heißt ein kleines Wortspielchen.
Ja.
Oder eben auf der Homepage der Mainfranken GmbH, www.mainfranken.org, da sind auch alle 13 Folgen nachzuhören.
Also da kann man Box und Beutel sich anhören. Ja. Suchst du die Themen selber oder werden die im Gespräch entwickelt? Oder
wir machen Brainstorming. Ich fahre ab und zu hier in die Ludwigstraße, da sitzt die Mainfranken GmbH und dann überlegen wir, was könnten wir denn jetzt machen? Aber ich habe journalistische Freiheit, also ich bestimme da auch, was ich sage und so und man, die vertrauen mir und sind eigentlich, glaube ich, auch recht zufrieden.
Die erste Folge, du hast gerade schon gesagt, Frank Markus Barwasser, viel bekannter als Erwin Pelz. Ich erkenne euch ja schon eine ganze Weile, der war ja mal Mitarbeiter hier im BR-Studio in Würzburg. Ich kenne ihn nicht persönlich, ich glaube aber, dass er als Privatperson jetzt nicht unbedingt inflationär in der Öffentlichkeit hausieren geht. Ja? Inwiefern hat es vielleicht auch geholfen, ihn zu gewinnen, dass ihr euch halt kennt?
Ja klar, also ich habe dann nur einmal ansimsen müssen und dann hat er sofort zugesagt und dann hat er an dem Tag hier oben auf der Festung gespielt. Und dann haben wir uns dann am Nachmittag getroffen und es war auch so ein bisschen wie Heimkommen. Also wir sind
man spürt es auch im Gespräch. Also ja. Der lässt dich schon nah an sich ran.
Ja.
Und es ist eine besondere Atmosphäre, eine Intimität, die da auch zu spüren ist.
Es ist toll, dabei
zu sein.
Es ist ein Freund, das ist nicht einer, der jetzt, wir telefonieren jetzt nicht jede Woche miteinander, aber er hat hier im Studio angefangen, ganz normal als Reporter. Ich habe das miterlebt, wie er sein Pelz sich entwickelt hat und die anderen beiden Figuren. Ja, das ist einfach ein Mensch, ja, wo man auch wir hier ein bisschen stolz sind, dass der hier aus diesem Laden rausgekommen ist. Aber er fühlt sich auch immer noch wohl, wenn er welche von uns trifft.
Eine Besonderheit ist ja, es sind ja in einer Folge oft auch mehrere Menschen, die da zu Wort kommen. Also du hast, anders als hier jetzt, bei Habe die Ehre, haben wir ja auch 2 Stunden Zeit für Gespräche. Meistens habe ich einen Menschen, einen Gegenüber, manchmal auch 2. Aber du machst da so inhaltliche Klammern oft, ne? Also jetzt Thema Inklusion und dann besuchst du so 2, 3 verschiedene Orte.
Genau, ich mache da auch kleine Rundreisen, also zum Thema Fasching zum Beispiel, da habe ich hier das Würzburger Prinzenpaar interviewt, wo er Jordanier ist, gebürtiger. Ja, dann war ich in Kitzingen im Fasnachtsmuseum, dann war ich noch bei den Böschemer Maumer, das ist der Faschingsclub von Bischofsheim in der Rhön. Ja, und da waren wir da in der Kneipe und haben zusammen gesungen. Und es war also richtig schön, die mainfränkische Faschings-Lebensfreude rübergebracht. Und sowas macht mir einfach nach wie vor Spaß.
Ist es unterm Strich, was du da mit diesem Podcast machst, diese direkten persönlichen Begegnungen mit Menschen auf Augenhöhe, jenseits von Phrasen, von Oberflächlichkeit, vielleicht gerade das, was für dich die ganzen Jahrzehnte des Radiomachen eigentlich ausgemacht hat?
Ja, das war's. Also ich wollte auch die Menschen immer so schildern, wie sie sind. Ja? Und darum hat es mich eigentlich auch nie weggetrieben. Also ich habe mich hier, auf Deutsch gesagt, sauwohl gefühlt unter den Menschen, die meine Nachbarn waren, ja, oder die ich halt gekannt habe oder die ich kennengelernt habe. Und ich bin jemand, der kommt in einen Raum und möchte, dass vor so einem Interview sofort Atmosphäre ist. Dafür sorge ich oder versuch's. Und meistens kommt es auch gleich zurück. Und ja, dann kann man auch mal hinterhältige Fragen stellen oder auch ganz normal sich mit den Menschen unterhalten. Und ich glaube, das ist das, was ich eigentlich bis zum letzten Schnauferer auch machen möchte.
Deckname Antenne als Journalist im Visier der Stasi. So heißt ein Buch, das vor 3 Wochen erschienen ist, Anfang des Monats, ein Tatsachen- und Erlebnisbericht, der ja 6 Jahrzehnte deutsch-deutscher Geschichte abdeckt. Und geschrieben hat dieses Buch Eberhard Schellenberger, bis zu seinem Ruhestand vor 2 Jahren, viele Jahre Journalist beim Bayerischen Rundfunk. Eberhard, dieser titelgebende Journalist im Visier der Stasi, der Staatssicherheit der DDR, das ist keine erfundene Romanfigur, sondern das bist bzw. warst du selbst. Inwiefern ist das tatsächlich deine ganz persönliche Geschichte, die du da verewigt hast zwischen 2 Buchdeckeln?
Ja, es ist eigentlich mein Lebensthema. Also es ist nicht nur, dass ich von der Stasi beobachtet wurde, sondern ganz einfach die deutsche Teilung, die Wende, der Mauerfall, die Wiedervereinigung, das Zusammenwachsen danach. Ich bin 1978 zum BR gekommen. Und da war ja noch die DDR-Grenze, da war der Kalte Krieg. Ich bin als Reporter an die Grenze gefahren und dann kam eben diese aufregende Zeit 89, 90. Und kein Thema habe ich kontinuierlicher begleitet, wie viele hier auch im Studio. Und da sind einfach ganz viele Geschichten passiert. Und als dann auch noch 92, 93 rauskam, dass die Staatssicherheit mich über viele Jahre bespitzelt hat und da 400 Seiten Akte da sind, da wuchs schon irgendwann mal der Wunsch, das auch mal niederzuschreiben. Während meiner Dienstzeit habe ich das nie geschafft, aber jetzt war eine Möglichkeit.
Bist du sozusagen in die Zeit nach BR auch reingegangen mit dem Vorhaben schon, ich will dieses Buch schreiben?
Also ich habe es gemerkt, weil ich halt immer wieder auch drüber erzählt habe, im Studio hier, oder ich hatte lange Jahre einen Lehrauftrag an der Fachhochschule hier, Medienmanagement. Und irgendwie ist man immer da drauf gekommen und dann waren vor allem die jungen Leute einem in den letzten 10, 15 Jahren immer an den Lippen gehängt. Ja. Und das nahm jetzt immer mehr zu, gerade auch jetzt die Generation, die überhaupt noch nichts davon damals persönlich erfahren hat. Und da kam schon immer mal der Wunsch oder die Frage, schreiben Sie das eigentlich mal auf? Das ist ja unfassbar, was Sie da so erzählen. Und ja, ich habe es halt immer so vor mir hergeschoben, aber jetzt war ja eine Zäsur, jetzt konnte ich.
Ich habe das Buch gelesen mit großem Interesse und was ich ungeheuer wirkungsvoll finde, das ist die Form, die du gewählt hast. Da sind zum einen eben deine ganz persönlichen Erlebnisse, Anekdoten, verfasst in der Ich-Form. Und dann kommen ja immer wieder Auszüge und Zitate aus diesen Stasi-Akten, die Spitzel über dich angelegt haben, in so einem eigentümlich nüchternen Beamtendeutsch, dass es teilweise auch ein bisschen absurd wirkt, aber dadurch kommt eben auch dieses Apparatmäßige, das Akribische der Überwachung zum Ausdruck. Wie bist du auf diese Form gekommen, diese emotionalen Berichte mit den Stasi-Akten zu kombinieren?
Ja, das war eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich das in der Ich-Form erzählen möchte, weil ich einfach zu viel erlebt habe. Und es sieht blöd aus, wenn da Ewald Schellenberger steht und ich schreibe in der dritten Person über ihn. Also von daher war es klar. Ich habe ja private Erlebnisse. Ich war mit meiner Frau sehr oft bei Freunden in der DDR und eben berufliche Ausflüge, Reisen, Städtepartnerschaft Würzburg-Suhl begleitet und so weiter. Und es gibt auch zwei Akten. Es gibt die Akte Journalist, die liegt in Cottbus. Mhm. Da haben sie mich beobachtet, wenn wir bei den Freunden waren in der Lausitz. Und es gibt eben die Akte Deckname Antenne, die wirklich so heißt. Und die lag eben in Suhl.
Und wie hast du erfahren, dass es diese Akten gibt und wann war das?
Das war so 92. Ich hatte immer Kontakt auch mit Leuten aus dem Neuen Forum. Das war eine Partei, die sich da im Zuge der Wende gebildet hat. Und da waren Leute vom Neuen Forum dann auch in der sogenannten Gauk-Behörde, die eben diese Akten gesichtet haben. Und da hat mich mal einer angerufen und hat gesagt, du, wir haben jetzt schon mehrere Akten von Suhler Bürgern gehabt und da steht dein Name drin.
Also als Verbindung sozusagen zwischen den anderen Akten. Und dann ist auf einmal der Name Schellenberger aufgekreuzt.
Ja, und vor allen Dingen, es steht eine Nummer in Klammer. Das war das Entscheidende. Es könnte gut sein, dass du eine Akte hast. Und dann habe ich einen Antrag gestellt und nach einem halben Jahr habe ich dann Bescheid bekommen. Ich soll mal nach Suhl kommen, wenn ich möchte. Ich soll etwa 3 Stunden Lesezeit mitbringen. Das hat mich schon sehr gewundert. Und dann komme ich da so in den Raum rein und da liegen da 400 Seiten und Wahnsinn. Obendrauf Deckname lese ich da Antenne. Ich habe laut gelacht, das weiß ich heute noch. Ja. Und ja, dann war klar, die haben mich wirklich über Jahre bespitzelt.
Wir werden ja da noch eingehender drüber sprechen. Da taucht ja wirklich so eine Atmosphäre, wird da erzeugt. Da kommt man sich vor wie in einem Agenten-Thriller aus dem Kalten Krieg. Ja. Teilweise abgehörte Telefonate, minutiöseste Beobachtungsberichte. Als du das dann so langsam gelesen hast, und es war ja ist alles über dich, über einen selbst, was geht da in einem vor?
Ja gut, ich wusste vor allem dann auch ziemlich schnell, auch wenn da Decknamen standen, also IM Rudi Rund, das war ja der Hauptinformant, ich wusste genau, wer das war. Ich hatte mich mit dem fast ein bisschen angefreundet, habe dem naiverweise ziemlich viel erzählt und hat es natürlich dann alles da schön reingeschrieben, mein komplettes Persönlichkeitsbild aus seiner Sicht, ja. Also es war schon sehr, sehr mulmig. Vor allen Dingen, ich konnte da jetzt in diesem Buch Beiträge, die im BR liefen, Telefonberichte, die ich aus der DDR in den Westen geschickt habe, die im BR-Archiv gar nicht mehr sind. Die konnte ich nur veröffentlichen, weil sie die Staatssicherheit abgehört, mitgeschnitten und wortwörtlich in die Akte geschrieben hat. Die musste ich jetzt für das Buch nur abschreiben.
Was ich total interessant finde, du schreibst in deinem Buch auch in einem Nachwort oder im Dank sozusagen, dass du ganz bewusst dein Manuskript auch eine junge BR-Kollegin zum Durchlesen gegeben hast, Sarah Beham, Mitte 20. Sie ist Korrespondentin im Studio Deggendorf. Warum hast du das gemacht?
Ja, ich habe die Sarah gegen Ende meiner Dienstzeit kennengelernt. Das war eine junge, taffe Kollegin, ist ja heute noch 28 Jahre jung. Und die hat ja nun überhaupt nichts direkt mit der DDR zu tun gehabt, auch durch das Wohnen in Niederbayern. Und ich habe mir dann überlegt, Mensch, ich bräuchte irgendjemand, dem ich frage, interessiert dich das? Oder was interessiert dich noch mehr? Und es war dann eine unwahrscheinlich super Zusammenarbeit.
Also sie hat dann mit dir korrespondiert, hat Anmerkungen gehabt, hier vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail.
Und genau, ich habe der auch wirklich Teile geschickt, mein Konzept geschickt, ich habe ihr Teile vom Manuskript geschickt und die hat mir da super konstruktive Tipps gegeben, das könnte man noch und wie hast du dich da gefühlt und wie geht es dir heute damit und ja, also der Sarah bin ich sehr, sehr dankbar. Es war auch so ein bisschen ein Druckmittel, ich musste wirklich schreiben.
Ich hab's da war jemand, der drauf gewartet hat.
Ja, und vor allem ich habe 2, 3 anderen Menschen auch noch gesagt, ich schreibe jetzt mein Buch. Und darum habe ich das wirklich dann innerhalb von 12 Monaten durchgezogen.
Was waren so die Reaktionen von der Erstleserin Sarah Beham, die dich am meisten gefreut hat?
Ach, sie konnte es erst überhaupt nicht glauben, was ich ihr da schreibe. Und ich glaube, sie hat mir dann schon die Rückmeldung gegeben, du bist auf dem richtigen Weg, das interessiert mich, das fesselt mich. Ja. Und das hat mich wirklich auch motiviert, an diesem Projekt dran zu bleiben.
Seinem Lebensthema, dem deutsch-deutschen Zusammenleben während und nach der Teilung, dem hat Eberhard Schellenberger ein Buch gewidmet, Deckname Antenne, ein Journalist im Visier der Stasi heißt dieses Buch. Und Eberhard, lass uns jetzt mal da ansetzen, wo du dein Buch beginnst, nämlich so bei den Ursprüngen deiner Verbindung zur ehemaligen DDR. Du bist Jahrgang 57, bist aufgewachsen in Zeil am Main in Unterfranken, Landkreis Haßberge. Ja, so 25 Kilometer gerade mal entfernt von der Grenze nach Thüringen. Welche Rolle hat die DDR, die nahe DDR in deiner Kindheit gespielt? War das schon in irgendeiner Hinsicht ein Thema damals, ganz früh?
Es war schon ein Thema, denn wir hatten Kontakt zu einer Familie in die Lausitz. Und zwar noch vor dem Mauerbau wurden Kinder aus der DDR über Kirchengemeinden in den Westen geschickt, zur Erholung sozusagen. Und da war auch ein Mädchen bei uns in Zeil, bei meinen Eltern. Und dann wurde die Mauer gebaut. Dann waren natürlich keine Besuche mehr möglich, aber brieflicher Kontakt. Und ich habe dann als Kind schon mitbekommen, dass vor allem um die Weihnachtszeit immer das klassische DDR-Weihnachtspaket gepackt wurde, mit den Dingen, die wir ganz einfach kaufen konnten, mit Seife, mit Shampoo, mit Bohnenkaffee, wie es damals noch hieß. Ja. Und ganz obendrauf eben dieser klassische Satz, Geschenksendung, keine Handelsware.
Und eine minutiöse Packliste, ne?
Genau. Das wurde dann in die DDR geschickt und wir bekamen dann auch zurück ein Paket, da hat schon rausgestaubt, da war nämlich ein Dresdner Christstollen dann drin und so ein bisschen DDR-Kinderspielzeug, aber alles ein bisschen angehaucht mit jungen Pionieren und weiß ich was drauf, ja. Das war schon so auch ein bisschen eine andere Welt. Ja, und dann natürlich in Zeil konnte man hervorragend DDR-Fernsehen empfangen, DDR 1 und 2.
Habt ihr Sandmännchen geguckt oder Sandmännchen?
Denn ja. Sandmann, genau. Und da kam ja im Sandmann immer der Abendgruß, ja, und dann ist Pitti Platsch der Liebe oder der Fuchs, die sind dann auch ins Pionierlager und so. Also das war auch die volle sozialistische Dröhnung sozusagen. Das haben wir als Kinder gar nicht kapiert. Und dann Samstagnachmittag um 2:30 saßen wir auch vor der Glotze und haben Professor Flimmerich geschaut. Und das waren diese wunderbaren tschechischen, aber auch DEFA-Märchenfilme. Und da sehe ich heute noch und höre noch meinen Vater reinkommen. Der war lange in russischer Gefangenschaft und der hatte die DDR bis da oben hin. Mach doch einmal endlich die Ostzone aus. Ja, und natürlich gütig, wie der Papa war, durfte man es weitergucken. Ja, aber ja, es war ein Teil doch unseres Alltags, auch mal rüber zu gucken, auch bei den Olympischen Spielen oder so. Ja, Florian Oertel, dieser große DDR-Reporter, den haben wir da gehört, wie er immer die DDR-Goldmedaillen bejubelt hat. Wir haben uns als Kinder immer gewundert, warum die so viel kriegen und wir nicht, ja, an Goldmedaillen. Ja, also ein bisschen DDR haben wir da schon mitbekommen.
Auch so gefühlt, ne? Weißt du noch, wann dir zum ersten Mal als Heranwachsender so richtig bewusst geworden ist, dass es zwei deutsche Staaten gibt, dass es eine starre Grenze gibt, die eigentlich mehr oder weniger vor deiner Haustür verläuft?
Ja, da war ich vielleicht so 8 oder 9. Wir sind immer zum Familienurlaub in die Rhön gefahren und da sind unsere Eltern mit uns bei Hilders, weiß ich noch, auch an die Grenze. Und die Eltern haben manchmal gesagt, da darf man auf keinen Fall drüber, gell, weil da ist DDR und die schießen und so, ja. Und dann hat man als Kind natürlich ganz schnell den Fußmanöver und
ich war
in der DDR, ja. Und ich denke, wir haben da eher, also so richtig kapieren konnten wir es jetzt nicht. Ich bin dann aber ins Internat nach Bad Königshofen, das sind so 4,
das ist 5, noch näher dran dann.
4, 5 ja. Kilometer. Und da hat man schon mitbekommen, da hat man gehört, dass in der Nacht nebendran war das Krankenhaus, einer eingeliefert wurde, der auf eine Mine lief und dem das Gliedmaßen abgerissen hat. Dann hat man von Fluchtversuchen gehört. Ja. Dann gab es auch mal einen Klassenausflug an die Grenze. Also dann hat man auch schon ein bisschen mehr politisch gedacht. Dann wusste man schon, da ist was Merkwürdiges.
Das war dann schon was anderes als Pitti Platsch.
Ja, genau. Das war also wirklich die harte Realität. Und dann bin ich in ein zweites Internat am Bodensee und bis zum Abitur und das war dann schon wieder weiter weg.
Nach dem Abi bist du dann mit Mitte 20 beim BR gelandet, das Studio in Würzburg hier, das ist ja damals ganz frisch gegründet worden. Welche Rolle hat denn die Berichterstattung von der DDR-Grenze nach Südthüringen über die Grenze damals gespielt?
Eine ziemlich große. Ich war erst beim Haßfurter Tagblatt, habe dann mein Volontariat gemacht, war aber parallel schon beim BR und meine erste Reportage überhaupt im Herbst 78 war ein Riesenmanöver von NATO-Truppen in den Haßbergen. Und das war schon auch ein Manöver, das darauf angelegt war, was ist, wenn der Warschauer Pakt kommt, sozusagen. Also da hat man schon gemerkt, es könnte mal brenzlig werden. Und natürlich haben wir sehr oft auch von der Grenze berichtet, live berichtet, ja. Und kann mich da an so viele Sendungen.
Du beschreibst noch eine zum Beispiel, ja. Pick mal die mal raus, eine Live-Sendung vom Minenräumen. Das war, da habt ihr, glaube ich, vom BR einen Tag lang live gesendet, von der Grenze bei Trappstadt, genau, im Kreis Rhön-Grabfeld. Das war, du schreibst es, ich schau mal, an einem Junitag 84, ich habe es mir notiert. Ja. Was hat es damals mit diesem Reporter-Einsatz live vom Minenräumen auf sich gehabt?
Es war so, es war die Zeit, als Franz Josef Strauß diesen Milliardendeal da eingeführt hat mit Schalk-Golodkowski, also eingefädelt. Und dafür mussten bestimmte Teile an diesen Grenzgitterzäunen abmontiert werden, diese SM-70, diese Schussanlagen und so weiter. Und abschnittsweise war da die Grenze mal offen, ja, wurde wahnsinnig bewacht. Und wir haben gesagt, das senden wir mal live. Haben wir eine Leitung bestellt.
Also ohne Zaun sozusagen.
Ohne Zaun, ja, genau. Aber mit viel Bewachung, damit da keiner durchgeht von den Grenzsoldaten, auch gegenseitig bewacht. Und wir haben dann eine Leitung bestellt, die wurde dann auch vom Bundesgrenzschutz nachts bewacht, dass da niemand von drüben rüberkommt und irgendwie was manipuliert. Und das sehe ich auch noch wie heute. Es war 12 Uhr war Sendung, 11:30 noch waren die ganzen Minenräumer und Legepanzer und alles unterwegs. Und plötzlich war alles weg. Und dann kamen lauter landwirtschaftliche Geräte und haben es pflügen angefangen.
Also zum Start der Sendung waren da nur Traktoren da.
Genau, so LPG-mäßig. Habe mich dann auch zu Beginn der Sendung gleich bedankt für die landwirtschaftlichen Vorbereitungen und Vorführungen. Und nach 13 Uhr, als die Sendung vorbei war, waren die wieder weg und da ist dieser ganze Minenräum-Koloss wieder angelaufen, ja. Und wir wurden halt ständig fotografiert und ich war dabei, als zum Beispiel an der Grenze mal ein Wetterballon übergeben wurde. Auch eine Geschichte, die sich in meinem Kopf richtig festgesetzt hat. Ja, also ein Wetterballon aus der DDR ist im Westen gelandet.
Rübergetrieben worden.
Dann hat man einen Übergabezeitpunkt ausgemacht und da konnte ich einen Bundesgrenzschutzbeamten ohne Mikrofon nach oben begleiten und da der hat dann gesagt, ja, ich habe noch jemanden mitgebracht. Kurz bevor die zwei Grenzsoldaten kamen, haben die ihre Kalaschnikows nochmal durchgeladen. Der sagt zu mir, ganz
ruhig. Da wird einem schon anders.
Ganz ruhig, ja. Und dann war das sehr kühl, ja, also ganz kurz militärisch sozusagen. Dann wurde das Ding übergeben. Und das waren schon solche Sachen, die einem dann so unter die Haut gingen, ja.
Mal rückblickend, wenn du dich an solche Erlebnisse erinnerst aus den 1980ern, es sind ja nur zwei von ganz, ganz vielen Geschichten aus dieser Zeit, die du als junger Reporter an der Grenze erlebt hast. Hättest du dir damals träumen lassen, dass eine Wiedervereinigung eines Tages möglich sein könnte?
Überhaupt nicht. Also da war überhaupt nicht dran zu denken. Ja, im Gegenteil, immer wenn es in der Weltpolitik eng wurde, gerade auch zwischen den Großmächten, ja, dann waren ja wir Deutschen in Ost und West sozusagen auf der Präsentierplatte. Ja. Wir waren ja praktisch hier in Unterfranken und Südthüringen war die Nahtstelle, ja, zwischen NATO und Warschauer Pakt. Und gerade das hat eigentlich das Gefühl gegeben, da wird sich nichts ändern.
Und es hat sich was geändert.
Ja.
Und über diese Zeit, erstmal noch während der DDR, wo du oft drüben warst als Journalist und auch privat, wo dann die Stasi dich in den Fokus genommen hat. Und dann noch über die Zeit der Wende, der Wiedervereinigung und des Mauerfalls zuvor. Da werden wir jetzt gleich sprechen in Stunde 2 hier auf BR Heimat.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Deckname Antenne. Das steht auf der dicken Akte, die in den 1980ern angelegt wurde von der Stasi der DDR über Eberhard Schellenberger. Damals ein junger Mitarbeiter des frisch gegründeten BR-Studios Mainfranken. Viele Male war Eberhard Schellenberger in der DDR privat als Journalist und auch als Begleiter einer Delegation, die eine Städtepartnerschaft zwischen Würzburg und Suhl im südlichen Thüringen auf den Weg bringen wollte. Und als er seine Stasi-Akte eines Tages durchgelesen hat nach der Wende, da hat es seine Vorstellungskraft gesprengt, was er dazu lesen Krisen bekam. Und wie dicht dieses Netz war, das die Stasi um Westjournalisten wie ihn gesponnen hatte, davon gewinnen wir jetzt gleich einen Eindruck in der zweiten Stunde. Und wir erleben auch einen Gänsehautmoment nach, den Eberhard Schellenberger nie vergessen wird, die Live-Reportage seines Lebens in der Nacht der Wiedervereinigung, die Nacht zum 3. Oktober vor 32 Jahren. Habe die Ehre, an diesem Donnerstag, es begrüßt Sie Jochen Wopser und bei mir ist Eberhard Schellenberger aus Würzburg, der jetzt ein Buch veröffentlicht hat, Deckname Antenne, ein Journalist im Visier der Stasi. Und Eberhard, was ja in deinem Buch deutlich wird und was dich im Rückblick dann, glaube ich, selbst überrascht hat, dieses Visier, das die Stasi aufgeklappt hat, das war offenbar schon bei deinem allerersten Besuch, dass sie dich in den Fokus genommen haben, so ein bisschen, das war 1984, denn du hast mir gerade was gezeigt aus deinem Buch, da geht was daraus hervor, dass sie ja schon ganz genau sich informiert haben, wer denn da kommt, wer einreisen will.
Ja, 84 haben meine Frau und ich gesagt, jetzt fahren wir mal zu unseren Freunden, die wir ja sonst nur über Westpakete kannten, sozusagen in der Lausitz, und dann haben wir eine Einladung von dem bekommen, das hast du gebraucht, und dann hast du so eine sogenannte Zählkarte bekommen, und im Antrag hatte ich reingeschrieben, Eberhard Schellenberger, Beruf Journalist, mehr nicht. Ja. Dann kam die Zählkarte zurück, Eberhard Schellenberger, Journalist, Bayerischer Rundfunk, Rotkreuzstraße 2a, da waren wir damals, 8700 Würzburg.
Also da waren dann sozusagen zusätzliche Informationen aufgeführt.
Die wussten genau, wer ich bin, aber ich weiß, ich stand auf der Leitung, aber dass die jetzt irgendwie mich da drüben dann auch beobachten würden, auf die Idee bin ich zunächst nicht gekommen.
Wir sprechen über den Herbst 1984, als ihr zum ersten Mal rüber seid, zunächst aus privaten Gründen, eben um die Brieffreunde zu besuchen. Ja. Erinnerst du dich noch, mit welchen Gefühlen ihr euch damals dem Grenzübergang genähert habt?
Ja, sehr mulmig, weil man hat schon gehört, da wirst du kontrolliert, da musst du einen Kofferraum aufmachen und so. Wir kamen also erst an die westdeutsche Grenze.
Welcher Übergang war das eigentlich?
Hirschberg oben Hof. Mhm. Wo wollen Sie hin? Lausitz, okay, gute Fahrt, das war der Westen. Und dann kam der Osten, ja, und dann, ja, wo wollen Sie hin? Und dann natürlich Reisepass abgeben, die Zählkarte und dann weiterfahren, dann steigen Sie mal aus, Kofferraum auf, Rücksitze vor, dann haben Sie Spiegel und das Auto gefahren und dann muss man alles ausräumen, in so ein Häuschen tragen. Dann hatten wir zum Beispiel eine Trommel Waschmittel dabei, die wurde geröntgt, eine Ananas wurde geröntgt, ne, dann wurde alles durchgesucht, ja, also wir waren dann 45 Minuten dort und dann konnten wir erst fahren, also man wurde durchleuchtet von vorne bis hinten.
Wie hast du dich gefühlt in dem Moment? Verwunderung oder auch Unwillen oder eher ein bisschen Unwohlsein?
Ja, Unwohl, Freunde haben uns gesagt, sag am besten nichts, mach's, weil wenn du was sagst, dann lassen sie dich rechts ranfahren, dann lassen sie sich 2 Stunden stehen, ja. Mhm. Und du kommst dir so entmündigt vor, ja, und irgendwie möchtest du wirklich sagen, ey, ihr habt doch nicht mal alle Tassen im Schrank, ja, aber das geht natürlich nicht. Und dann haben wir halt alles gemacht, ja, und dann waren wir drin.
Und da war da drin und habt viel unternommen, ihr habt euch klar mit den Freunden getroffen, dann Städte angeschaut, Landschaften angeschaut. Was ist da besonders in Erinnerung geblieben von diesem ersten Besuch?
Ja, es war wunderschön. Wir sind bei unseren Freunden angekommen, haben unser Westauto sofort bei denen in die Garage gestellt und sind immer mitgefahren bei denen. Zur Sicherheit, wer weiß, wirst in Unfall verwickelt, was auch immer. Und wir waren dann in der Sächsischen Schweiz. Wir haben die Festung Königstein besucht. Wir waren später auch in Dresden. Ja. Und da ist ja eines passiert, weiß noch, kam er zurück vom Zittauer Gebirge. Und da sagt unser Freund, hinter uns fährt ein schwarzes Auto schon die ganze Zeit. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Ist er langsamer gefahren? Der fährt auch langsam. Ist er schneller gefahren? Der fährt auch schneller. Ist aber nicht an uns vorbei. Okay, hat er gemeint, unser Freund, wir fahren mal da in die Gaststätte und essen zu Abend. Mal gucken, was jetzt passiert. Mhm. Wir setzen den Blinker. Der setzt den Blinker.
Also, klingt ein bisschen wie aus einem Kalter Krieg-Thriller von John le Carré.
Ja, und es ging dann genauso weiter. Wir sind dann in die Gaststätte, haben bestellt, und dann geht die Tür auf und da kommen 2 mit so Trenchcoats rein. Ja.
Also fast klischeehaft.
Ja, setzen sich an den Nachbartisch und man hat richtig gesehen, was die für große Ohren hatten. Und dann haben wir angefangen, lauter Schmarrn zu reden. Ja. Und irgendwann mal haben sie wohl gemerkt, dass wir sie sozusagen entlarvt haben und sind dann aufgestanden und gegangen. Und das Interessante ist, in meiner Akte Journalist steht darüber kein Satz.
Das, was du da beschreibst, ihr habt ja da relativ gelassen offensichtlich und souverän reagiert. War das eine Seite der Medaille oder war es auch ein bisschen bedrückend, beängstigend? Weil es ist einerseits kurios, aber es ist doch wirklich wie in einem Film, in dem man sich da
befindet. Es war bedrückend. Vor allen Dingen, wir waren eigentlich ständig unter Beobachtung in diesem Dorf, wo wir waren. Und jede Straße hat da so einen sogenannten ABV, einen Abschnittsbevollmächtigten. Mhm. Im Nationalsozialismus war es der Blockwart. Ja, und hat genau beobachtet, was da passiert ist. Und eines Tages, wir waren schon weg mit unseren Freunden, hat es beim Nachbarn unserer Freunde geklingelt und da war der ABV dran und hat gefragt, ob sie gesehen hätten, in der Richtung der Westbesuch wegfuhr. Ja? Und die haben sich natürlich dumm gestellt. Was, die haben Westbesuch? Wissen wir gar nicht. Also es war klar, wir waren die ganze Zeit im Fokus.
Das, was du beschreibst, dieses Zusammensein mit euren Freunden, auch in dieser Gaststätte, als die zwei Herren im Trenchcoat da waren und ihr dann einen Schmarrn erzählt habt, irgendwie mit dieser Situation umgegangen seid, das beschreibt ja auch so eine Seite der DDR, die will ich jetzt mal als die private Seite beschreiben, weil die DDR, das war ja nicht immer nur das System. Mein Vater kommt aus der Nähe von Dresden, sind in den 1950ern dann in den Westen geflüchtet. Also wir haben auch ganz viele Verwandte drüben. Und ich war auch in den 80ern als Kind und dann später als Jugendlicher oft da. Da hat man eben auch diese private Seite erlebt, die Menschen, die in diesem Land gelebt haben, die da irgendwie versucht haben, sich auch durchzubringen, ja, und vielleicht auch ihre Selbstständigkeit sozusagen, also nicht irgendwie korrumpieren lassen oder sich zu sehr arrangieren, aber dann diese Zwiegespalten sein auch. Wie hast du diese private Seite der DDR erlebt, wenn die Fenster unten waren, die Türen geschlossen?
Dann haben wir alle DDR-Witze der Welt gehört. Mhm. Ja, wir hatten Riesenspaß. Wir hatten jeden Abend so einen bulgarischen Schaumwein. Den haben wir gern getrunken, wir Besucher aus dem Westen. Und jeden Abend war eine neue Flasche da. Wir haben dann hinterher erfahren, dass sie sich für jede Flasche mindestens 2 Stunden in den Wochen und Monaten vorher haben anstellen müssen. Ja. Also sie haben natürlich auch versucht, uns was zurückzugeben. Und wenn wir mit unseren Westwaren kamen, auch das sehe ich noch vor meinen Augen, dann haben die alles auf den Tisch aufgehäuft. Ja, dann haben die jede Seife berochen. Die Zahnpasta kam flüssig aus der Tube und nicht gebröckelt. Ja. Und als wir zu denen ins Bad das erste Mal gegangen sind, waren da lauter Packungen von Shampoo-Flaschen und alles Mögliche. Dann haben wir gedacht, die haben doch alles. Und dann haben wir gesehen, dass das alles leer war.
Ja, die haben das aufgehoben.
Wie Trophäen
wie
war das.
Wie in Krämerladen.
Ja,
so
ja
war
oder
das, in
war
in
das
dem,
aufgestellt.
In so einem Kinderverkaufsladen.
Genau, ja.
Aber auch, man kommt sich dann schon auch komisch vor, oder?
Total. Also wir waren auch nie die Westler, die jetzt da kamen. Wir sind natürlich sofort immer aufgefallen durch unsere Kleidung. Und das ist auch eine ganz blöde Geschichte. Wir waren in Dresden angestanden fürs Mittagessen. Eine Riesenschlange. Und unsere Freunde, was ganz unwohl, ja. Und dann habe ich gesagt, was macht man jetzt? Na, sagt er, mit Westgeld kämen wir rein. Mhm. Und dann sage ich, ja, okay, dann zahlen wir halt. Und es war ihm natürlich unwohl. Dann ist er hochgegangen, hat oben an der Tür geklingelt, da ging so ein Vorhang auf, ja. Und ja, wir sollen hochkommen. Da sind wir alle hoch, unsere Gastgeber und wir. Und dann haben wir eben das Westgeld abgegeben. Da konnte man sofort rein, ja. Und dann haben wir gesehen, dass die halbe Gaststätte leer war. Ja, und wir haben uns so unwohl gefühlt, aber in dem Moment, wir haben Hunger gehabt, das war nur die einzige Möglichkeit.
Ein Jahr nach deinem ersten Besuch in der DDR, also 1985, hast du ja dann den Entschluss gefasst, auch in beruflicher Mission als Journalist in die DDR einzureisen. Du hattest, glaube ich, vor eine Radiosendung, ein längeres Feature zu erstellen, im Vergleich Wiederaufbau Würzburg-Dresden, beides zerstörte Städte. Du hast ja dann später in deiner Stasi-Akte nachlesen können, unter welchen internen Maßgaben sozusagen die Zustimmung der DDR für die Interviews gekommen ist, für die Tonaufnahmen. Wie sahen diese Maßgaben aus?
Also sie haben es dann nur erlaubt, weil in der Zeit auch eine Ausstellung vorbereitet wurde in Dresden, wo sie irgendein Ausstellungsstück aus Würzburg gebraucht haben. Da wollten sie gut Wind machen, wobei das überhaupt keine Auswirkungen hatte. Und es war dann eine genaue Liste, wenn ich interviewen durfte und ich hatte einen journalistischen Begleiter, der aber...
Der war immer an deiner Seite.
Immer an meiner Seite, es war ein Stasi-Mann. Ja, und ich habe den nur einmal etwas vom Kopf gestoßen. Wir waren in der Würzburger Straße in Dresden und da bin ich einfach auf eine Frau los in einem Vorgarten, hab sie befragt, das war ein ganz normales Gespräch und plötzlich sagt sie, oh Würzburg, da möchte ich auch mal hin, aber wir sind ja hier eingesperrt.
Das
ja.
war eine nicht präparierte
Eine nicht präparierte, ja. Mhm. Und ich habe dann gesagt, nee, das bringe ich auf keinen Fall, habe ich auch diesem Stasi-Typen wobei ich ja nicht wusste, dass er von der Stasi ist, gesagt, ja. Und was dann kam, ist echt Gänsehaut. Ja, ich war abend im Hotel, klingelt oben im Hotelzimmer das Telefon, die Rezeption, ich soll mal runterkommen. Und da war diese Frau plötzlich da. Und
aus der Würzburger Straße.
Aus der Würzburger Straße. Ich habe dir nicht gesagt, wo ich abgestiegen bin. Ja. Und die hat mich nochmal angefleht. Ja. Und das habe ich am nächsten Tag meinem Begleiter erzählt. Dann ist der auch bleich geworden. Das heißt, die Stasi hat wieder Stasi-Leute beobachtet. Und natürlich habe ich das, was die Frau mir da zusätzlich erzählt hat, nicht gebracht. Aber das war schon klar, dass da auch die Spitzel bespitzelt werden.
In den 1980er Jahren hat die persönliche DDR-Geschichte des Würzburger Journalisten Eberhard Schellenberger an Fahrt aufgenommen. Erst private Reisen, dann Tonaufnahmen für ein Rundfunkfeature in Dresden, damit auch eine Stasi-Akte, die sich so langsam füllte mit Berichten der Spitzel. Und Eberhard in der zweiten Hälfte der 80er, da hat ein besonderes Kapitel für dich begonnen, die Verbindung zwischen Würzburg und Suhl in Südthüringen. Da ist im September 88 eine Städtepartnerschaft tatsächlich unterzeichnet worden. Aber die Vorgeschichte reicht natürlich weiter zurück. Du warst ja dabei, als ich diese Partnerschaft angebahnt hatte. Ab welchem Stadium warst du da als Berichterstatter dabei und auch drüben?
Von Anfang an. Ich war sogar vor der ersten Delegation dort, weil ich hatte an das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Abteilung journalistische Beziehungen. Ich
kann's immer noch. Wie aus der Pistole.
Ja, in Ostberlin hatte ich geschrieben, dass Würzburg ja da eine Städtepartnerschaft eingeht und in Würzburg man kaum Suhl kennt. Und es wäre doch ganz schön, wenn ich da ein kleines Porträt machen könnte. Ja, und sie kannten mich ja auch von meiner Dresdner Geschichte. Und dann habe ich ziemlich schnell eine Genehmigung bekommen. Diese Städtepartnerschaften sind ja unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen entstanden. Also die DDR wollte eine Städtepartnerschaft mit einer westdeutschen Stadt, damit es eben gleich steht mit den anderen ausländischen Städtepartnerschaften, also Caen zum Beispiel hier in Würzburg mit Frankreich oder Dundee mit Schottland. Und wir waren ja Ausland für die DDR und die Bundesrepublik wollte diese Städtepartnerschaften als deutsch-deutsche Annäherung. Ja. Und das war dann eben meine erste Reise dorthin. Und die waren natürlich ähnlich gut vorbereitet. Ja,
von beiden Seiten.
Wie mein Ausflug nach Dresden. Ja, und es ging schon los, habe ich auch im Buch wirklich abgebildet im Original. Also an der Grenze haben die alles protokolliert, was ich dabei hatte. 6 Boxbeutel für die Gesprächspartner und 320 D-Mark und alles. Es wurde alles in ein Telex geschrieben. Und noch bevor ich eine halbe Stunde später in Suhl war, hatten die schon alles dort auf dem Tisch. Und hatten dann wirklich komplett Maßnahmepläne gemacht. Ja, also ich war komplett begleitet sozusagen.
Wir reden über das Jahr 1988. Im März war das, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe aus deinem Buch, dass du da nach Suhl gereist bist, um dieses Städteporträt zu machen. Und ich denke mal, du hattest dann auch einen Begleiter, der dich da in Anführungszeichen betreut hat vor Ort. Wie eng war diese Betreuung?
Ja, die war sehr eng und das wurde auch mein Haupt-IM sozusagen im Buch oder in der Akte.
Also heißt der Bericht erstattet hat.
Genau, Rudi Rund, das war sein Kürzel. Mhm. Ich habe mich mit dem auch da muss ich sagen, naiverweise ziemlich schnell angefreundet. Wir haben uns geduzt. Er wollte eine Menge von mir wissen. Ich habe ihm auch einiges erzählt, ja, auch private Sachen, wie man sich halt so kennenlernt sozusagen. Ja, ich sah das als deutsch-deutsche Annäherung und er hat mich kräftig abgezapft sozusagen. Ja, und da stehen komplette Persönlichkeitsbilder von mir, wie er es gesehen hat in der Akte.
Was war das für ein Typ, dieser Rudi Rund?
Boah, das war an sich ein netter Mensch. Das ist einer, der so ein ewiges Grinsen im Gesicht hat, wenn ich ihn so im Nachhinein charakterisiere. Und er hat es wirklich verstanden, mich gut zu befragen. Ja, der wollte wissen, ja, wie ich lebe. Und da habe ich gesagt, ja, wir haben jetzt gerade ein Haus gebaut. Und ja, wie finanziert denn ihr sowas im Westen? Und habe ich ihm das halt erklärt. Statt Miete zahle ich halt eine Hypothek ab. Er schreibt dann in der Akte, Schellenberger ist hoch verschuldet. Ja. Mhm. Also vieles hat er auch nicht so ganz verstanden. Und ja, so hat er mich also komplett durchleuchtet.
Das heißt aber auch, die Einsicht in die Stasi-Akte kam ja dann viel, viel später. Also du hast da in dem Moment nicht gespürt oder gewusst letztlich, dass dieser Typ, also dass du da so im Fokus bist, dass der dich anzapft.
Ja, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ich meine, die wussten ja auch nicht, wer ich bin, was ich vorhabe. Ja. Es ist ja so, dass Journalisten, Journalistinnen im Öffentlich-Rechtlichen, der BRD, in der DDR-Meinung ja vielleicht auch BND-Mitarbeiter sein könnten. Ja? Also das war immer so im Hinterkopf. Ja, vielleicht guckt er sich hier auch militärische Einrichtungen an. Ja, das haben sie auch immer genau analysiert, was ich fotografiert habe, ob es abgesprochen war. Zum Beispiel oberhalb von Meiningen war eine Kaserne der Roten Armee. Ja, und da war auch Halteverbot und alles. Ja, und ich denke, da haben sie auch geguckt, ob ich da irgendwie anhalte, ob ich fotografiere, ob ich irgendwas eben sammle, was ich dann vielleicht dem bundesdeutschen Nachrichtendienst geben würde. Da dachte ich überhaupt nicht dran, ja. Aber so war es eben, weil umgekehrt waren schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rundfunk der DDR auch Mitarbeiter der Staatssicherheit mitunter. Ja.
Du bist ja dann bei deiner Arbeit und deinem Aufenthalt in Suhl für dieses Städteporträt auch Gesprächspartnern, Partnerinnen zugeführt worden, ähnlich wie zuvor in Dresden, die ausgewählt waren. Du beschreibst es sehr schön und eindrücklich. Das waren Leute von der FDJ, junge Suhlerinnen und Suhler. Erzähl mal, wie diese Interviewsituation war, dieses Gespräch, was sich dann mit denen entwickelt hat.
Ja, da saßen also die jungen Leute und dann ein Aufpasser für die FDJ noch dabei. Und ich weiß noch, ich habe dann gesagt, wie ist denn hier so in Suhl? Ja, und dann fängt der Erste an, ja, das Wetter ist hier oft sehr schlecht und da weiß man nicht so richtig, was man machen soll und bla bla bla. Ja, und dann geht der Aufpasser sofort dazwischen. Ja. Und bei der nächsten Frage hat von den jungen Leuten keiner mehr geantwortet. Dann hat praktisch er nur für die jungen Leute geantwortet. Ja. Oder zum Beispiel den Bürgermeister, den OB haben sie mir nicht gegeben zum Interviewen, aber den Bürgermeister habe ich interviewt und der sollte kurze Zeit später auch zum ersten Besuch nach Würzburg kommen. Und dann hat Rudi Rund notiert, ja, der Genosse XY sollte bei seinem Westbesuch in Würzburg besser vorbereitet werden. Also die haben auch ihre eigenen Leute bespitzelt. Der hat halt irgendwas Aufgeschriebenes mir vorgelesen und es wirkte sehr hölzern. Und das hat auch Rudi Rund bemerkt, ja, und hat eben angeregt, dass man eben den Genossen besser für Würzburg präparieren müsste.
Es war ja dann auch so, dass es Gegenbesuche gab, ja, und aber bei einem Besuch möchte ich bleiben in Suhl, das war dann später, finde ich wirklich faszinierend, auch ja ehrlich gesagt schockierend, diesen Teil. Da ist dann die Städtepartnerschaft ratifiziert worden in Suhl, da war eine Delegation aus Würzburg, 88, in Suhl, und du beschreibst es wirklich so, dass da die gesamte Stadt Suhl von Mitarbeitenden der Stasi durchsetzt war. Ihr wart, glaube ich, in einem Hotel untergebracht, wie hieß es, weiß kein Wohl.
Thüringen-Tourist.
Ja. Thüringen-Tourist, genau, wo ein Stockwerk quasi komplett verwanzt war, wo, ja, wo die Westbesucher dann hingebracht wurden. Deine telefonischen Berichte an den BR wurden mitgeschnitten und abgehört. Du hast es vorhin schon mal erwähnt. Welche dieser Maßnahmen erstaunt dich denn im Rückblick am meisten?
Also ich habe einen Maßnahmenplan, mehrere Seiten komplett im Buch abgebildet, damit man das wirklich mal sieht. Diese Beobachtung war vor allen Dingen für diese 4 oder 5 Würzburger Journalisten, die dabei waren. Ja. Und die haben da wirklich 7, 8 Leute komplett über die Stadt verteilt. Da war genau festgelegt, der ist in der Fußgängerzone, der ist da, der ist dort. Und damit wirklich wir minutiös beobachtet werden. Ja. Und das sollte einfach unter allen Umständen verhindert werden, dass wir außer den offiziellen Menschen irgendeinen Normalbürger der DDR treffen.
Und dieses minutiöse, minutengetreue, das trifft ja tatsächlich zu. Also es gibt ein Bewegungsprotokoll von dir, ja, wo wirklich, also sich 14.32 Uhr, Schellenberger macht das und das, 14.35 Uhr, geht aus dem Haus und so weiter. Und da gab es dann wohl einen Moment, wo du tatsächlich gemerkt hast, ich werde beschattet.
Ja, da habe ich ihn entdeckt. Es war normalerweise immer so, wenn ich in ein Schaufenster geguckt habe, hat er in ein Schaufenster geguckt. Und da war ich dann an der Kreuzkirche in Suhl bei einem Schaukasten und blickt da so nach hinten und da sehe ich, dass ein Mann an der Kirchenmauer entlangläuft. Und da wusste er in dem Moment nicht, wohin er schauen soll. Und dann ist er nach hinten weggelaufen. Und dann habe ich Rudi Rund auch gefragt, kann es sein, dass ich beobachtet werde? Nee, hat er gesagt, nee, das bilden Sie sich oder das bildest du dir nur ein.
Habe die Ehre mit Jochen Wopser, heute im Gespräch mit dem Journalisten und Autoren Eberhard Schellenberger, live aus Würzburg. Und Eberhard, live ist ein ganz gutes Stichwort. Du warst auch live dabei und vor Ort als Berichterstatter in der DDR, als es da zu brodeln begann, als die Montagsdemos losgingen und sich die Kirchen gefüllt haben mit Menschen. Lass uns mal zurückgehen in die Anfänge des Jahres 89, dem Jahr der Wende. Auch da bist du aus Unterfranken in die DDR gereist. Wie hast du diese Atmosphäre der Veränderung da erlebt und wahrgenommen?
Ja, man hat also wirklich gespürt, da tut sich jetzt was, die Menschen auf der Straße, aber auch in der Kommunikation zwischen den Stadträten beider Städte, Suhl und Würzburg. Da gab es große öffentliche Diskussionen sogar, die wir auch mitgeschnitten haben. Also öffentlich im Sinne, dass wir rein durften aus dem Westen. DDR-Rundfunk war da natürlich nicht dabei. Aber wir haben das wirklich wortwörtlich alles gesendet. Und da wirklich die Stadträte aneinander geraten sind, da waren die ersten Fluchtbewegungen schon. Da gibt es auch eine hübsche Rahmengeschichte. Ich komme da in dieses Rathaus rein zu der Diskussion der Stadträte. Jeder Stadtrat hatte ein Mikrofon. Da sage ich da, wie soll ich denn das jetzt aufnehmen? Dann kommt ein Mitarbeiter des Suhler Rathauses, sagt, geben Sie mal Ihre Kassetten her. Und dann geht er in den Nachbarraum, ich folge ihm, dann macht er den Vorhang ab. Dann sind da lauter Kassettengeräte. Ich habe hinterher erfahren, das war die Mitschnittanlage der Staatssicherheit. Deswegen habe ich heute noch einen astreinen super Mitschnitt auf Kassetten von diesem Bürgergespräch, von diesem Gespräch zwischen den Stadträten.
In Stasi-Qualität.
In Stasi-Qualität, ja.
Denkt man sofort so an das Leben der anderen so ein bisschen, ne?
Genau.
Der einer hockt mit Kopfhörer und...
Ja, so in der Art muss es auch gewesen sein. Ja, aber man hat gemerkt, da tut sich jetzt was. Dass allerdings die Mauer fällt, das hat keiner geahnt.
Du warst zum Beispiel in Gera, das beschreibst du im Osten Thüringens, also sonst häufig im Süden, Suhl, dann im Osten, im Februar 89 und Stichwort Tonaufnahmen, da hast du sogar versteckte Tonaufnahmen, versteckte, in der Kirche gemacht. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich hatte mein eigentliches Tonbandgerät beim Bundesdeutschen Zoll abgegeben und habe dann, um Atmosphäre aufzunehmen, das war so eine Kirchenpatenschaft mit Unterfranken, so ein bisschen Kirchengesang oder Glockenläuten, habe ich so ein kleines Aufzeichnungsgerät, ich muss heute noch sagen, dummerweise, das hätte ziemlich bös ausgehen können, hatte ich im Gottesdienst unter meinem Liedblatt versteckt. Der offizielle Stasi-Mann saß wohl drei Bänke hinter mir und hat in seinem Bericht geschrieben, Schellenberger verhielt sich unauffällig. Aber wenige Tage, nachdem wir wieder zurück waren, kam trotzdem bei der Staatssicherheit ein Bericht an, dass ich versteckt unter einem Liedblatt ein Aufzeichnungsgerät gehalten habe. Und des Rätsels Lösung, wir hatten einen Spitzel bei uns im Bus. I.M. Kurhaus, eine Frau, die in Meldestadt bei der Bundeswehr war, die hat sich in diesen Arbeitskreis innerdeutsche Kontakte in Bad Neustadt eingeschlichen.
Also in diesen Freundeskreis.
In diesen Freundeskreis. Ja. Und hat praktisch in unserer Reisegruppe uns bespitzelt, ist auch nach der Wende aufgeflogen. Solche Sachen, da waren wir wirklich ahnungslos.
Die Geschichte hat sich nicht aufhalten lassen. Es kam dann der 11. September 89, da hat Ungarn die Grenzen aufgemacht, nach Österreich war das, für DDR-Bürger. Und du warst ja ganz nah dran an diesen ganzen Bewegungen und hast dann in der Folge eine besondere journalistische Begegnung gehabt mit einem DDR-Bürger. Dem setzt du in deinem Buch ein kleines Denkmal, nennst ihn den Schnellen Meier. Oder der hieß tatsächlich so, es ging damals auch... durch die Presse, auch dank dir. Wer war denn dieser Schnelle Meier?
Ja, das war ein Gastwirt aus Ost-Berlin und der hat sich irgendwie über Beziehungen einen schnellen Toyota-Flitzer gekauft, also schon in der DDR, und kam dann über Ungarn. Und als in der Nacht dann die Grenzen geöffnet wurden, war der Erste, der am Grenzübergang in Passau war. Und das habe ich früh live im Fernsehen gesehen. Und dann hat er so am Rande erwähnt, dass er jetzt nach Hammelburg fährt. Mhm. Und dann bin ich auch schnell nach Hammelburg gefahren und war wirklich der Erste, der ihn da oben empfangen hat.
Also der schnelle Eberhard hat den schnellen Meier empfangen.
Genau. Wir haben dann schon Mittag gleich gesendet und der war echt super, so ein richtiger Berliner mit Schnauze. Er ist ja dann auch später, hat sich hier in Haßfurt angesiedelt, in Zillbach, hat eine Gaststätte aufgemacht, ist aber jetzt bei seiner Tochter in Österreich. Wir haben immer wieder mal Kontakt miteinander.
Du erzählst in dem Buch, fand ich auch sehr vielsagend, der schnelle Meier hatte dann in seiner Wohnung eine DDR-Fahne, da hat er Hammer und Zirkel raus und hat stattdessen zwei Jahreszahlen angebracht, 1989 und 2000. Weil das war laut deiner Aussage in dem Buch eben das Jahr, wo er die Wiedervereinigung vermutet hat, 2000. Ein Jahr später war es dann soweit, dass man sich einfach mal vergegenwärtigt aus jetziger Perspektive, wie weit diese Wiedervereinigung damals wegschien.
Ja, man hat ja damals eher nach dem Mauerfall vermutet, es soll eine andere DDR geben. Ja, und die Wende in der Wende war ja eigentlich erst, als Helmut Kohl im Dezember 89 vor der Ruine der Dresdner Frauenkirche seine berühmte Rede hielt und sehr behutsam gesprochen hat. Und dann kam aus der Masse plötzlich Deutschland und Deutschland einig Vaterland und wir sind ein Volk. Und das hat dann einfach in den nächsten Monaten diese Dynamik ausgelöst.
mit verschiedenen Zwischenschritten, also nach des Mauerfalls, 9. auf den 10. November, da hast du auch wirklich ergreifende Gänsehautberichte drin von die Erlebnisse des Kamerateams am deutsch-deutschen Grenzübergang Eusenhausen-Meiningen. Oder du schreibst von einem Einsatz mit dem Ü-Wagen des Bayerischen Rundfunks, da warst du selber dabei beim Weihnachtsmarkt in Suhl im Dezember 89.
Oh, das war der Wahnsinn. Ich war mit dem leider viel zu früh verstorbenen Joachim Langer drüben. Wir haben zum ersten Mal einen weiß-blauen Übertragungswagen mitnehmen dürfen. Ich sehe den heute noch die Straße hochgehen.
Also ein Riesending ist das.
Ja, ne? Ja, die Leute haben aufgehört, mit ihrem Nachbarn zu reden. Oh, der BR und so, der Bayerische Rundfunk. Und dann haben wir wirklich von diesem Weihnachtsmarkt gesendet. 4 Wochen nach dem Mauerfall. Und ich war auf der Bühne und habe zum Joachim immer wieder gesagt, zwick mich, ich kann das nicht glauben, was wir hier gerade machen. Es war eine Weihnachtssendung, da geht es zwar mehr um Väterchen Frost und so, als ums Christkind. Ja, es war eine andere Welt, ja. Aber es war so eine Stimmung, die Menschen waren froh, dass die Mauer offen war, sie wussten aber nicht, wie es weitergeht und Fest des Friedens und ja, man hatte gehofft, dass vielleicht auch die Blöcke sich auflösen und so ist es zum Glück ja dann auch gekommen.
Und noch so ein historischer Gänsehautmoment, den du im Herbst 1990 dann erleben durftest, also vor ziemlich genau 32 Jahren war die Nacht auf den 3. Oktober, die Nacht der Wiedervereinigung. Die beschreibst du als die Live-Reportage deines Lebens am Grenzübergang Eusenhausen-Meiningen. Wir sind in diese magischen Momente abgelaufen. Lass uns das mal nacherleben.
Es war inmitten von Tausenden von Menschen, genau an der Stelle, wo ich auch jahrelang schikaniert wurde, also am Grenzübergang Eusenhausen-Meiningen. Es war Mitternacht, wir waren auf Sendung. Die Kapelle spielt die Deutschlandhymne. Ich habe das Mikro hochgehalten. Mir sind die Tränen runtergelaufen, allen anderen Menschen um mich herum. Und danach musste ich reden. Ja, und ich habe einfach nur beschrieben, so ein bisschen mit stockender Stimme. Und draußen sind die Böller hoch und die Leuchtraketen. Und es war einfach ein Riesenfest. Und ja, das war sie wirklich, die Reportage meines Lebens.
Inwiefern konnte man sich da als Journalist eigentlich vorbereiten auf so Momente? Oder muss man einfach schauen und zuhören und fühlen und auch mal merken, wann man die Klappe hält?
Genau, das war's. Also ich konnte mich überhaupt nicht vorbereiten. Ich wusste schon, während der Deutschlandhymne sage ich nichts. Ja, weil das war wirklich, man hat auch gehört, wie die Leute schluchzen beim Singen. Ja. Und ich sage einfach, ich bin ja Reporter genug. Ich schilder dann einfach, was ist. Und so ist es dann auch gekommen. Und wenn ich sie jetzt, ich habe sie mehrfach angehört, gerade auch wörtlich abgeschrieben für das Buch, immer noch Gänsehaut.
So, jetzt sind wir schon angelangt bei der letzten Gesprächsrunde in unserem Vormittagsratsch. Habe die Ehre, mit Jochen Wopser und Eberhard Schellenberger, einem Berichterstatter des deutsch-deutschen Zusammenlebens und einem Chronisten von Wende und Wiedervereinigung. Eberhard, du hast gerade erzählt von dieser magischen Nacht, ne, auf den 3. Oktober 1990, als dir die Tränen runtergelaufen sind bei der Live-Reportage im Festzelt am Grenzübergang, die unfassbare Bewegung, Freude der Menschen. Ist jetzt 32 Jahre her, nimm mal weit bis zum 3. Oktober. Was ist denn geblieben von den Emotionen und Hoffnungen dieser Nacht?
Natürlich gibt es positiv und negatives, was das Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten angeht. Aber ich frage immer die Kritiker, was wäre denn die Alternative gewesen? Ja? Gerade auch durch dieses Buchschreiben ist mir mehr und mehr gekommen, wie wir wirklich hier auf diesem Pulverfass saßen. Ja? Also es gab ja genug Mutmaßungen, wenn der Warschauer Pakt kommt, dann kommt er über dieses sogenannte Fulda Gap, ja, diesen Trichter hier oben rein. Wir wären mit die Ersten gewesen, die dran gewesen wären. Ja? Und gerade jetzt angesichts der Entwicklungen in den letzten Monaten, wo sich halt dieser Block verschiebt um 2.000, 3.000 Kilometer, ja, merkt man ja, wie schlimm das ist, ja, wenn mitten in diesem europäischen Kontinent Blöcke gegeneinander stehen, bewaffnet bis zu den Zähnen. Ja. Und es ist noch nie in dieser Art, und das ist für mich auch das Wunder eigentlich, ein Staat oder sagen wir mal zwei Staaten in dieser Art und Weise vereinigt worden, ohne Blutvergießen. Ja, es ist ja fast kein Blut geflossen. Ja. Und auch gut aufgrund der Konstellation der Staatslenker damals, ja, Helmut Kohl, Gorbatschow, Mitterrand, Thatcher, ja, Bush, ja, Genscher. Das war eine Konstellation, die das einfach ermöglicht hat. Ja, und da müssen wir eigentlich eher dankbar sein und jetzt nicht gleichlich aufrechnen, was uns das alles gekostet hat. Ich frage immer, was wäre die Alternative gewesen?
Und ein Signal, das finde ich auch ausgeht von dem Buch, das du da aussendest, ist, Leute, werdet euch bewusst, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, die wir da erleben dürfen, ne?
Nee, überhaupt nicht. Also guck doch mal in die Welt. Ja. Überall, wo Menschen Freiheit wollen, gibt es Blutvergießen, gibt es Tote, ja, gibt es zunächst immer auch den Triumph der Diktatur, ja, wobei zum Glück noch nie ein Diktator endgültig gewonnen hat. Ja. Das ist immer so der große Wunsch, dass es dann doch mal bergab geht mit den Menschen, die glauben, in dieser Art und Weise die Welt terrorisieren zu müssen. Ja. Und so gesehen kann man wirklich dankbar sein, dass wir Deutschen das so erlebt haben.
Du präsentierst dein Buch, vor 3 Wochen ist es rausgekommen, ja auch auf Lesungen. Du hast schon einige Termine hinter dir, hast einige vor dir. Wie laufen solche Lesungen ab? Ist es, sag mal, beschränkt sich das auf Lektüre aus dem Buch oder entstehen da auch Gespräche oder wie machst du das?
Also es ist eine Mischung aus Lesung, aus Erzählung. Jetzt kommen Präsentationen, da baue ich auch Videos ein. Audios, gerade so historische Dinge,
Tondokumente,
ja. Bilder. Ja. Interessant sind natürlich dann die Reaktionen hinterher. Es sind schon eine Menge junger Leute gekommen, die auch da waren, haben sich bedankt. Also einer hat gesagt, sowas hat man immer für Märchen gehalten. Mhm. Jetzt hören wir das sehr authentisch, ja, und es ist ja unfassbar. Die nachgewachsene Generation kann das immer gar nicht glauben, was damals passiert ist. Und ich glaube mehr denn je, dass es wichtig ist, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie in Nachteile geraten, dass mich die Stasi bespitzelt hat. Man kann nur anhand dieser Beispiele das System erklären. Ja? Ich weiß natürlich, dass viele DDR-Bürgerinnen und Bürger Schlimmes durch die Staatssicherheit erlebt haben. Ich wäre schlimmstenfalls ausgewiesen worden oder an die Grenze gefahren worden. Okay, meine Freundinnen und Freunde, die hätten wahrscheinlich Nachteile erlitten. Ja? Aber ich bin jetzt kein Opfer oder was. Ja? Aber ich kann eben anhand von Beispielen schildern, welches Netz die Staatssicherheit über die DDR gelegt hat, aber auch über die Bundesrepublik. Es gab ja auch hier im Westen Leute, die uns bespitzelt haben, 3 Würzburger Studenten, die die Staatssicherheit am Plattensee angeworben hatte und die uns hier beobachtet haben, uns und andere. Ja. Also das war die Intention, warum ich das Buch geschrieben habe.
Und du merkst, das Ziel ist erreicht oder ist in Bewegung, ja, dass du dieses Ziel erreichst, weil du eben die Reaktionen von den jungen Menschen bekommst, die zu den Lesungen kommen. Oder vielleicht sind ja auch mal Lesungen in der Schulklasse geplant.
Genau, da habe ich auch schon Anfragen. Ich habe übrigens, weil ich es hier liegen habe, hier ist eine
DDR-Flagge.
Zerschlissene DDR-Flagge. Ja. Bernd Höland, der lange Jahre eben der Vorsitzende des Freundeskreises Würzburg-Suhl war, hat mir diese Flagge am Abend der ersten Buchpräsentation überreicht. Und die hat eine lange Geschichte, die hing nämlich am Grenzübergang Eusenhausen-Meiningen und wenige Tage vor der Wiedervereinigung fuhr er aus Suhl zurück und ein DDR-Grenzer, der ihn kannte, hat gesagt, Moment mal, Herr Höland, ich habe was für Sie und geht hin und holt diese DDR-Flagge vom Mast herunter. Und der Bernd Höland hat sie mir geschenkt. Ich habe zu ihm gesagt,
also er hat die bekommen von dem Grenzer.
Genau, von dem Grenzer. Aufhängen werde ich sie nicht, aber sie ist ein wichtiges historisches Stück, das mich an aufregende Jahre erinnert.
Wann gibt es nächsten Gelegenheiten, dich zu erleben bei der Präsentation des Buchs?
Ja, an einem wichtigen Tag, nämlich am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, lese ich abends um 19 Uhr im Theater am Neunerplatz hier in Würzburg. Einfach mal auf die Homepage gehen, wer sich eine Karte bestellen will. Und da werde ich auch eben Hörbeispiele haben, Bilder draus erzählen, berichten, 2 Stunden lang. Und wir planen gerade auch eine Lesung am 9. November in Melrichstadt im Dokumentationszentrum, dort in der ehemaligen Kaserne. Auch ein Platz, an dem das Buch zum Teil spielt. Ja, und in meiner Heimatstadt Zeil wird es was geben. Also sind überall jetzt, das kommt jetzt so langsam und ich komme gern vor Ort und erzähle honorarfrei was über das Buch.
Ah, das wird jetzt draußen von vielen Menschen gutiert werden, diese honorarfrei. Also ja. Da hoffe ich mal, dass das dazu beiträgt, dass noch viele, viele Lesungen stattfinden werden. Jetzt hast du noch 10 Sekunden. Erzähl mir ganz kurz, was macht dir Hoffnung, dass wir aus der Geschichte was gelernt haben? Gerade im Hinblick auf die aktuellen Ereignisse, die du ja auch im Nachwort in deinem Buch thematisierst.
Im Moment ist es echt schwer, Hoffnung zu haben. Ich hoffe immer auch ein bisschen auf das Wunder, ja. Und ich hoffe darauf, dass einfach die Menschlichkeit zählt. Und ich schreibe in jedes Buch hinein, Freiheit ist nicht alles, aber ohne Freiheit
ist alles nichts.